Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Ein herzliches Willkommen. Beim letzten Mal sind wir nach längerer Zeit wieder im Neuen Testament gelandet, und zwar im Philipperbrief. Nach einer kurzen Einführung haben wir uns den allerersten Vers vorgenommen, der auf den ersten Blick nur ein paar Angaben zum Absender des Briefes und zu den Empfängern beinhaltet, der aber auf den zweiten Blick einiges aussagt über den Apostel Paulus und seinen jungen Begleiter Timotheus und über die christliche Gemeinde in Philippi. In dieser Sendung werden wir gleich fortfahren mit den einleitenden Worten des Apostels Paulus am Beginn des Philipperbriefes. Nachdem der Apostel Paulus im allerersten Vers des Philipperbriefes sich selbst und seinen jungen Freund Timotheus als Absender und die Christen in Philippi als Empfänger seines Briefes genannt hat, folgt in Vers 2 ein Segensgruß. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. In allen paulinischen Briefen werden sie auf diese Form der Anrede stoßen, wobei Gnade und Friede immer in dieser Reihenfolge genannt werden. Sowohl Gnade als auch Friede waren zur Zeit von Paulus alltägliche Wörter. Gnade war das Grußwort der griechischen Welt. In der griechischen Sprache lautet es Charis. Wenn sie zu jener Zeit gelebt hätten, hätten sie gehört, wie Menschen auf der Straße sich mit Charis gegrüßt hätten. In der Tat wird diese Begrüßung auch heute noch im modernen Griechenland verwendet. Sie verwenden es so, wie wir guten Tag sagen. Gott hingegen wünscht ihnen eine gute Ewigkeit. Wenn Menschen mir einen guten Tag wünschen, dann haben sie keineswegs einen Einfluss darauf, dass es tatsächlich ein guter Tag wird, sondern sie wünschen es mir lediglich. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass sie durch seine Gnade eine gute Ewigkeit haben können. Das Wörtchen Friede folgt immer auf Gnade, niemals umgekehrt. Während Charis der normalen griechischen Welt entstammt, entstammt der Begriff Friede, hebräisch Shalom, der religiösen Welt. Es handelt sich um ein hebräisches Grußwort. Shalom steckt auch in dem Namen der Stadt Jerusalem. Jerusalem ist die Bedeutung, also die Stadt des Friedens. Statt eine Stadt des Friedens zu sein, war sie allerdings bisher meistens eher eine Stadt des Krieges. Momentan ist sie, wie es scheint, ein Dorn im Fleisch der Welt. Niemand weiß, was man mit ihr anstellen soll. In Jerusalem, aber auch sonst wo in der Welt, wird es niemals Frieden geben, bis der Friedefürst eines Tages seine Herrschaft antritt. Es gibt aber einen Frieden, der den Christen durch die Gnade Gottes zuteil wird. Im Römerbrief am Anfang von Kapitel 5 heißt es: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Hierbei handelt es sich um den Frieden, den ein Sünder mit einem heiligen Gott haben kann, weil Christus für ihn gestorben ist, weil er die Strafe des Sünders beglichen hat, weil Gott in seiner Gnade ihn errettet. Es ist nicht so, dass wir Gott etwas für unsere Erlösung bringen müssten. Im Gegenteil, wir haben ihm nichts zu bringen. Ich habe ihm niemals etwas gebracht, außer Sünde. Christus hat die Strafe für diese Sünde bezahlt, damit der heilige Gott mich empfängt. Und er empfängt auch sie. In einer Welt voller Aufruhr, einer Welt voller Anspannungen, einer Welt voller Prüfungen, einer Welt, die voller falscher Dinge ist, können wir den Frieden Gottes in unseren Herzen haben. Dies ist der Friede Gottes, den er denjenigen gibt, die Jesus Christus als ihren persönlichen Heiland annehmen. Wir müssen die Gnade Gottes erfahren, bevor wir seinen Frieden erleben können. Diese Gnade und dieser Friede kommen, Vers 2, von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich möchte Ihnen gern eine theologische Frage stellen. Was meinen Sie? Ist Paulus ein Trinitarier, also jemand, der an die Dreieinigkeit Gottes glaubt? Warum nennt er dann in Vers 2 nur den Vater und den Sohn und nicht auch den Heiligen Geist? Der Grund dafür ist meines Erachtens, dass der Heilige Geist schon in Philippi anwesend war. Er wohnt in den Christen. Natürlich glaubte Paulus an die Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und an dieser Stelle drückt er sich sehr präzise aus. Ich komme nun zu Vers 3. Paulus schreibt: Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke. Paulus beginnt den Hauptteil seines Briefs auf diese sehr schöne Weise, die die enge Beziehung zwischen Paulus und den Christen in Philippi erkennen lässt. So sollte es heutzutage unter Christen sein, insbesondere zwischen einem Pastor und seiner Gemeinde. Wortwörtlich könnte man diese Worte so übersetzen: Alle meine Erinnerungen an euch führen dazu, dass ich Gott danke. Jedes Mal, wenn jemand Philippi erwähnt, dankt Paulus seinem Gott für die Christen, die dort leben. Ich finde, das ist wirklich etwas Wunderbares. Ab und zu bekomme ich Briefe von einer Organisation, die anfragt, ob ich etwas für sie tun könnte. Solche Anfragen sind natürlich vollkommen berechtigt. Das Besondere aber ist, dass es in den Briefen dieser Organisation immer wieder heißt: Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke. Manchmal bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie wirklich so für mich empfinden, aber sie bereiten mich auf die bevorstehende Anfrage vor. Wie wunderbar wäre es, eine Gemeinde wie die in Philippi zu haben. Und wie wunderbar wäre es, zu der Art von Menschen zu gehören, über die gesagt werden kann: Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke. Wenn Paulus sonst nichts über seine Beziehung zu dieser Gemeinde geschrieben hätte, wäre dies mehr als genug, um erkennen zu können, wie besonders sie war. Sie können in den anderen Briefen nachschauen. Gegenüber den anderen Gemeinden drückt er sich nicht so aus. Gewiss nicht gegenüber den Galatern oder den Korinthern. Ich lese jetzt noch einmal Vers 3 und dann als Fortsetzung Vers 4. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit tue, in allen meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden. Alle Zeit, also nicht nur manchmal. Paulus dachte alle Zeit und in jedem Gebet an die Philipper. Der Ausdruck »für euch alle« verdeutlicht, dass Paulus sich an alle Heiligen dieser Gemeinde richtete, an alle Mitglieder dieser örtlichen Gemeinde. Wenn wir das letzte Kapitel dieses Briefes erreichen, werden wir feststellen, dass es eine klitzekleine Uneinigkeit zwischen zwei Frauen der Gemeinde von Philippi gab, zwischen Syntyche und Evodia. Deswegen bemühte sich Paulus am Anfang des Briefes, alle Heiligen mit einzuschließen, damit nicht eine Gruppe der anderen sagen konnte: Er richtet sich an uns und nicht an euch. In Vers 4 heißt es: Ich tue das Gebet mit Freuden. Johann Albrecht Bengel, ein Theologe, der im 18. Jahrhundert wirkte, schrieb, dass dieser Brief mit dem folgenden Satz zusammengefasst werden kann: Ich freue mich und ihr könnt euch auch freuen. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass Paulus vermutlich in Rom im Gefängnis saß, als er schrieb: Ich tue das Gebet mit Freuden. Obwohl die Begriffe Freude und sich freuen öfter in diesem Brief vorkommen, war ich eigentlich nie der Meinung, dass er als Brief der Freude bezeichnet werden sollte. Viel öfter als Freude wird der Name Jesus genannt, oft in Verbindung mit dem Titel Christus, also der Gesalbte. Manchmal ist auch nur von Christus die Rede. Wie es auch sei, Jesus Christus steht im Mittelpunkt des Briefes. Er ist die Quelle der Freude. Deshalb sollte man, wie ich finde, die Betonung auf ihn legen, statt auf die Freude. Wie wir sehen werden, hat auch die Philosophie des christlichen Lebens mit ihm zu tun. Er bietet uns sozusagen die Vorlage für ein christliches Leben. Der Preis des christlichen Lebens hat mit ihm zu tun, und die Kraft hat mit ihm zu tun. In Wirklichkeit ist es eine persönliche Beziehung mit Christus, die dem Leben eines Christen Freude bringt. Manchmal versuchen wir in der Gemeinde, Freude durch bestimmte Mittel von außerhalb zu produzieren. Wir stellen ein Programm auf und sagen den Leuten, kommt und ihr werdet Freude daran haben. Wir richten Feste aus, die Menschen mögen Feste, damit wir uns alle daran freuen. In Wirklichkeit ist die Freude nicht abhängig von äußerlichen Gegebenheiten. Die wahre Freude ist abhängig vom innerlichen Zustand der Person. Sie ist abhängig von der richtigen Einstellung zum Leben. Wenn Sie sich über das Los Ihres Lebens beschweren und darüber jammern, werden Sie garantiert keine Freude erfahren. Sie könnten an einem Fest in der Gemeinde teilnehmen und etwas Spaß haben, aber das wird keine echte Freude sein. Wenn Sie und ich an dem Punkt ankommen, wo wir uns im Mittelpunkt des Willens Gottes befinden und wissen, dass wir, egal wie die Umstände aussehen, in Gottes Willen stehen, dann werden wir Freude in unserem Leben haben. Paulus schreibt, was ich allezeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden. Die Gebetszeit war für Paulus keine Qual. Er dachte nicht, oh Mann, ich muss ja schon wieder für die Leute da beten. Ganz und gar nicht. Er bringt zum Ausdruck, während ich hier im Gefängnis sitze, freut es mich, für euch Philipper zu beten. Das bringt mir Freude ins Herz. Und nachdem Paulus den Christen in Philippi mitgeteilt hat, dass er Gott für sie dankt, gibt er einen Grund hierfür an. Vers 5. Ich danke für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Für eure Gemeinschaft am Evangelium. Jetzt sind wir an einem sehr wichtigen Wort in diesem Brief angekommen. Wir sollten dieses Wort Gemeinschaft nicht überspringen. Dieses Wort wird innerhalb und auch außerhalb der Gemeinde sehr oft verwendet. Ich bin mir nicht sicher, ob die meisten Menschen wirklich verstehen, was das Wort bedeutet, und es deshalb auch nicht angemessen verwenden. Vor Jahren wurde ich einmal in ein berühmtes Seebad mit einem kilometerlangen Strand eingeladen. Ich sollte während eines Mittagessens eines Wohltätigkeitsvereins eine Rede halten. Ein christlicher Arzt war für das Programm vor Ort zuständig. Er lud mich zu Weihnachten oder Ostern ein, dorthin zu kommen, um den Mitgliedern des Vereins das Evangelium zu predigen. Über dem Rednertisch hatten sie das Motto angebracht: Essen, Spaß und Gemeinschaft. Diese drei Dinge gehörten im Grunde auch zur frühchristlichen Gemeinde. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass dieser Wohltätigkeitsverein auch nur eines von diesen drei Dingen verwirklichte. Zu essen gab es versteinertes Hähnchen mit Erbsen, die hart wie Kugeln waren. Der Spaß bestand aus abgedroschenen Witzen. Und die Gemeinschaft bestand daraus, jemandem auf die Schultern zu klopfen und zu fragen, »Hallo Klaus, was machen die Geschäfte?« Nun, so sieht Gemeinschaft im biblischen Sinne des Wortes nicht aus. Das griechische Wort lautet Koinonia und steht für das, was Christen durch Christus untereinander haben können. Sie besteht aus drei Elementen, die unbedingt vorhanden sein müssen: geistliche Kommunikation, verständnisvolle Kooperation und liebevolle Verbundenheit. Was heißt das im Einzelnen? Geistliche Kommunikation ist der Austausch über die Dinge, die Christus betreffen. Darunter verstehe ich den Austausch über die großen Wahrheiten bezüglich Christus. Zweitens, verständnisvolle Kooperation. Das bedeutet, dass man zusammen für Christus arbeitet. Aus diesem Grund sprach Paulus bei seiner Verwendung des Wortes Gemeinschaft vom gemeinsamen Bibellesen oder der gemeinsamen Bibelstunde, dem gemeinsamen Gebet oder der gemeinsamen Feier des Abendmahls oder dem gemeinsamen Zusammenlegen von Spenden. Paulus nannte dies Koinonia, Gemeinschaft. Das Ergebnis davon ist das dritte, Verbundenheit. Sie verbindet uns mit Christus, und wir sind dadurch Brüder und Schwestern in Christus. Das alles ist Koinonia, Gemeinschaft. Paulus schrieb, dass die Gemeinde in Philippi Gemeinschaft mit ihm hatte. Er hatte ihnen das Evangelium gepredigt, sie hatten verständnisvoll ihr Hab und Gut mit Paulus geteilt. Sie hatten ihm ein Geschenk zukommen lassen und sich immer wieder seiner körperlichen Bedürfnisse angenommen. als sie dann zusammenkamen, genossen sie diese Verbundenheit. Paulus betont in Vers 5, dass sie vom ersten Tage an bis heute besteht. Paulus hat die wunderbare Gemeinschaft mit ihnen vom ersten Tag an genossen. Es begann mit dem Tag, an dem er Lydia und ihre Gruppe während deren Gebet am Ufer des Flusses angetroffen hatte. Weiter mit Vers 6. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Bei diesem Vers handelt es sich sozusagen um den Vers meines Lebens. Er bedeutet mir sehr viel. Warum das so ist, möchte ich Ihnen gern erzählen. Als ich 14 Jahre alt war, kam mein Vater bei einem Unfall in einer Baumwollspinnerei ums Leben. Meine Mutter nahm mich und meine Schwester mit in die nächstgelegene Großstadt. Ich brauchte eine Genehmigung, um als 14-Jähriger arbeiten zu dürfen. Ich fand eine Stelle in einem Großhandelsunternehmen für Eisenwaren. Ich musste um 5 Uhr morgens aufstehen, um die Post abzuholen, sie zu sortieren und sie an die Abteilungsleiter der Firma auszuliefern. Ich hätte in der Schule sein sollen, und ich wollte eigentlich in der Schule sein. Zu einem späteren Zeitpunkt hatte ich dann die Möglichkeit, die Schule wieder zu besuchen. Das hatte ich einem wundervollen Freund zu verdanken, der für mich wie ein Vater war. Er hatte einen Sohn, der ein Trinker war. Er hatte sich für seinen Sohn gewünscht, dass er das College besucht. Das tat er aber nicht. Also half der Mann mir bei der Arbeitssuche, was mir gerade ebenso erlaubte, studieren zu gehen. Allerdings dachte ich jedes Jahr, dass es mein letztes sein würde. Ich hätte nie gedacht, dass Gott mir dabei helfen würde, es durchzuziehen. Ich hatte nur sehr wenig Glauben. Mein letztes Jahr am College war zu Beginn einer schweren Wirtschaftskrise, und es waren auch für mich schwere Jahre. Ich fand keine Arbeit und hatte kaum Geld. Am Tag der Abschlussfeier, nachdem ich mein Diplom erhalten hatte, begab ich mich zurück auf mein Zimmer im Studentenheim und saß niedergeschlagen auf dem Rand meines Bettes. Mein Mitbewohner kam ins Zimmer und fragte: »Was ist denn los mit dir? Ist jemand gestorben?« Ich erwiderte: »Schön wär's. Ich dachte, Gott hätte mich zum Predigtdienst berufen. Nun habe ich meinen College-Abschluss in der Tasche, finde aber nicht einmal einen Job für den Sommer. Ich habe keinen müden Cent, um nächstes Jahr das theologische Seminar besuchen zu können.« Während wir uns noch unterhielten, klingelte das Telefon. Der Anruf war für mich. Am anderen Ende der Leitung war eine liebe alte Dame, die mich bat, sie in ihrem Haus zu besuchen, wo sie mit ihrer Schwester lebte. Beide waren verwitwet, und sie sahen aus, als wären sie in der Gründerzeit stecken geblieben. Sie besuchten die Gemeinde, wo ich mich um eine Gruppe Jugendlicher kümmerte. Die beiden Schwestern saßen meistens in den Kirchenbänken hinter uns, und ich dachte immer, dass sie uns ziemlich kritisch beobachten würden. Aber an jenem Tag in ihrem Haus überreichten mir beide jeweils einen Umschlag, in Gedenken an ihre verstorbenen Ehemänner, wie sie sagten. Ich verabschiedete mich, sobald es möglich war, eilte um die Ecke und öffnete die Umschläge. Der erste enthielt einen Scheck über $250. Ich öffnete den anderen eilig und fand einen weiteren Scheck über $250. Wissen Sie, was $500 während der Wirtschaftskrise damals waren? Ich fühlte mich wie ein Millionär. Am gleichen Abend veranstaltete die Sonntagsschule meiner Gemeinde ein Festessen für mich, ein Abschiedsessen, und sie überreichten mir einen Scheck über $100. Jetzt hatte ich $600. Mit diesem Geld besuchte ich im nächsten Jahr das theologische Seminar. Und an jenem Abend gab mir jemand während des Festessens diesen Vers aus dem Philipperbrief: Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. An jenem Abend ist dies der Vers meines Lebens geworden. Nun wollen wir diesen Vers ein wenig näher betrachten. Ich bin darin guter Zuversicht. Paulus wusste also, wovon er redete. denn wer zuversichtlich ist, hat dafür einen Grund. Weiter heißt es in Vers 6, der in euch angefangen hat, wird's auch vollenden. Das Wort für vollenden bedeutet etwas durchziehen. Er wird das zum Abschluss bringen, was er begonnen hat. Bis an den Tag Christi Jesu. Sie und ich, wir leben heute nicht in den Tagen des Herrn. Wir leben nicht in den Tagen des Alten Testaments. Geistlich betrachtet leben wir auch nicht in den Tagen eines Jahrtausends. Wir leben nicht in den Tagen der Ewigkeit, sondern wir leben im Blick auf den Tag Jesu Christi. Dieser Tag wird vollendet werden, wenn er wiederkommt. Und der Heilige Geist hat Sie und mich auf den Tag der Erlösung versiegelt. Paulus schrieb den Christen in Ephesus, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Und bis dahin können Sie darauf zählen, dass Gott das vollenden wird, was er für Sie vorhat. Er wird es zum Abschluss bringen. Nun möchte ich Sie gern eines fragen. Ist das für Sie und auch für mich auf irgendeine Weise nützlich und brauchbar? Ich kenne nicht die Umstände, in denen Sie leben, aber wenn Sie ein Kind Gottes sind, bin ich mir sicher, dass Sie bezeugen können, dass Gott Sie bis zu dem gegenwärtigen Moment geleitet hat. Richtig? Können Sie auf Ihr Leben zurückblicken und erkennen, wie er Sie geführt und sich um Sie gekümmert hat? Warum sollten Sie sich dann Sorgen machen um das Morgen? Meinen Sie etwa, er würde Sie im Stich lassen? Ich muss zugeben, dass ich so dachte, als ich mit dem College fertig war. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass ich zwar das College besucht habe, dass ich aber diese Zeit nicht so recht genießen konnte. Ich hatte daran nie so richtig Freude, weil ich immerzu Angst hatte, nicht weitermachen zu können. Es fiel mir einfach schwer zu glauben, dass Gott mein Studium zum Abschluss bringen würde. Wir Christen handeln sehr oft wie Ungläubige. Ich weiß noch, wie die Abschlussfeier für meine Mitstudenten ein glückliches Erlebnis war. Ich sah mit an, wie die meisten von ihnen von ihren wohlhabenden Eltern umarmt wurden. Aber es gab niemanden dort, der mich umarmen wollte. Dennoch fühlte ich mich für den Dienst berufen. Aber ich sah zu diesem Zeitpunkt keinen Weg, wie ich das theologische Seminar besuchen könnte. Aber heute kann ich bezeugen, ich habe einen wunderbaren himmlischen Vater, der durch Philipper 1, Vers 6 seine Arme um mich legte und sprach, ich werde es vollenden. Nun, er hat sein Versprechen eingehalten, auch als ich mehrmals an Krebs erkrankte. Auch da hat mich dieser Vers getröstet. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Das ist ein wirklich großartiger Vers aus der Bibel. In so manchen dunklen Nächten habe ich mich daran festgehalten und Trost gefunden. Wie wunderbar ist es, einen solchen himmlischen Vater zu haben. Halten Sie fest an Gott, und er wird Sie nicht im Stich lassen. Der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu, so schreibt der Apostel Paulus in seinem Brief an die Philipper. Ich freue mich schon darauf, Sie zur nächsten Sendung aus der Reihe durch die Bibel begrüßen zu dürfen. Dann stehen aus Kapitel 1 des Philipperbriefes die Verse 7 bis 11 im Mittelpunkt. Bis dahin, auf Wiederhören, Gnade sei mit Ihnen und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So würde es wohl der Apostel Paulus ausdrücken.